Inforadio Podcast.
Im Studio Heiner Martin, guten Abend. Das kam ja dann doch ziemlich überraschend, diese jüngste Empfehlung der STIKO, der Ständigen Impfkommission. Da hieß es gestern Nachmittag, Menschen, die eine Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen haben, sollten bei der zweiten Impfung nicht nochmal AstraZeneca bekommen, sondern entweder BioNTech oder Moderna. Überrascht von dieser Botschaft waren offenbar nicht nur die Impflinge und Ärzte, sondern auch die Gesundheitsminister. Es berichtet Gabriele Intemann aus unserem Hauptstadtstudio.
Außer der Reihe haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Morgen über die neue Lage beraten. Und eines ist klar, begeistert waren sie nicht davon, dass die STIKO ohne Absprache mit ihrer neuen Empfehlung an die Öffentlichkeit gegangen ist.
Wir müssten auch berücksichtigen, dass so eine Entscheidung, wenn die am Nachmittag auf einmal öffentlich wird, einfach zigtausende Menschen sofort betrifft, wo im Zweifel gerade zur Impfung angesetzt wird und dann Fragen entstehen. Und Unsicherheit bei den zu Impfenden und bei den Ärztinnen und Ärzten,
sagte Gesundheitsminister Jens Spahn auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Das muss in Zukunft besser werden, so sein Hinweis in Richtung STIKO. An sich jedoch sei die neue Empfehlung eine gute Nachricht.
Die Kombination von AstraZeneca und BioNTech schützt mindestens so gut wie BioNTech als Kombination schützt. In manchen Fällen sogar noch besser.
Fachlich erläutert hatte das am Morgen schon der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens.
Da zeigt sich sehr deutlich, dass die Antikörperspiegel, die erreicht werden, in den verschiedenen Studien etwa zwischen 6 und 10 Mal so hoch sind wie bei 2 aufeinanderfolgenden AstraZeneca-Impfungen.
Ein weiterer Vorteil, die zweite Dosis kann bei der Kombi-Impfung für die volle Wirkung schon nach 4 Wochen gegeben werden, nicht erst nach 9 wie bei AstraZeneca.
Es ist im Übrigen deswegen wichtig, weil wir bei der Delta-Variante sehen, doppelt geimpft schützt vor Delta, aber eben auch nur doppelt geimpft schützt gut vor Delta, außer bei Johnson & Johnson, da reicht weiterhin eine Dosis. Aber die Zweitimpfung ist sehr, sehr wichtig.
Und schnell viele Menschen doppelt zu impfen, das ist mit der neuen Empfehlung noch einfacher. Denn Deutschland erwartet laut Spahn allein in den nächsten Tagen 5 Millionen Dosen AstraZeneca. Die könnten für Erstimpfungen eingesetzt werden. Für die zweite Spritze seien dann genügend Dosen von BioNTech und Moderna da. Beruhigen wollte Spahn die rund 2,5 Millionen Menschen in Deutschland, die schon 2-mal mit AstraZeneca geimpft sind. Auch diese Kombination schützt vor einer Corona-Erkrankung und einem schweren Verlauf, so Spahn. Ob und wann es im Herbst Auffrischungsimpfungen geben wird, soll spätestens im August entschieden werden.
Wir werden ausreichend Impfstoff haben, auch mRNA-Impfstoff haben, um für alle Empfehlungen gewappnet zu sein.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war das. Unterdessen kommt aus dem Kanzleramt eine klare Ansage.
Der Kanzleramtsminister gibt ein großes Versprechen. Ein weiterer Lockdown im Herbst komme nicht in Frage, sagt Helge Braun dem MDR. Solange die Impfungen gut wirkten, wäre das eine Maßnahme zu Lasten der vollständig Geimpften. Zudem müssten viele Bereiche, die in der Vergangenheit geschlossen waren, für diesen großen Teil der Bevölkerung, er meint die Geimpften, geöffnet bleiben. Auf die Inzidenzen werde man sich nicht allein festlegen, so Helge Braun. Die Bundesregierung will im Kampf gegen das Virus vielmehr verstärkt auf die Krankenhausbelegungen schauen und wer dann behandelt werden muss. Sind es auch geimpfte Menschen, wäre das laut Braun ein Signal, dass man es entweder mit einer Variante zu tun hat oder der Impferfolg schon wieder nachlässt. Wie es nach den Sommerferien in den Schulen weitergehen soll, darüber macht sich der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Heinz-Peter Meidinger Sorgen. Dem WDR sagte er, man wisse nicht, in welchem Ausmaß Reiserückkehrer das Virus wieder an die Schulen bringen. Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht und regelmäßige Tests seien seiner Meinung nach dann immer noch nötig.
Das waren Infos von Anita Fünfinger. Anfang dieser Woche haben die letzten Bundeswehrsoldaten Afghanistan verlassen. Sie waren im Norden des Landes, in Mazar-i-Sharif, stationiert. Dort sind jetzt die radikal-islamischen Taliban auf dem Vormarsch. Die Menschen im Lande blicken einer ungewissen Zukunft entgegen und inzwischen haben die US-Amerikaner auch den wichtigsten Militärflughafen in der Nähe der Hauptstadt Kabul an die einheimische Armee übergeben. Es berichtet die Korrespondentin Silke Dietrich.
Alles streng geheim und niemand wurde eingeweiht, als die US-Soldatinnen und Soldaten ihren Stützpunkt in Bagram verlassen haben. Bagram war die größte Militärbasis der USA in Afghanistan. Sie liegt mehr als 50 Kilometer von der Hauptstadt Kabul entfernt. Zeitweise waren bis zu 30.000 Truppen dort stationiert. Die NATO hatte mit ihrem Abzug offiziell am 1. Mai begonnen. Seitdem haben die Taliban viele Offensiven gestartet und rund 100 Bezirke im Land eingenommen. Vor allem im Norden sind die Taliban auf dem Vormarsch. Das war das Einsatzgebiet der Bundeswehr, die am Dienstag vollständig aus Afghanistan abgezogen ist. Die afghanische Armee hat große Probleme, die Taliban in Schach zu halten. Der Verteidigungsminister von Afghanistan hat vor wenigen Tagen sogar Zivilisten aufgerufen, zu den Waffen zu greifen. Ich sage allen unseren Patrioten, steht unseren Soldaten bei, überall im ganzen Land. Die afghanische Regierung ist bereit, euch mit allem zu unterstützen, damit ihr euch verteidigen könnt. Tausende Männer sind dem Aufruf alleine in Mazar-i-Sharif gefolgt. Warlords und Parteivorsitzende haben Waffen verteilt. Mit Panzerfäusten und Kalaschnikows stehen nun einfache Männer am Stadtrand, um Mazar-i-Sharif vor den Taliban zu verteidigen. Ashmatullah ist der Größte hier unter ihnen und scheint das Sagen zu haben in der kleinen Truppe. Eigentlich ist er Taxifahrer, aber kämpfen, das könnten sie hier alle, sagt er stolz, das hätten die Afghanen einfach im Blut. Seit 40 Jahren herrscht bei uns Krieg, sagt er. Unsere Väter haben zwar vor 20 Jahren ihre Waffen niedergelegt und wir sind in die Schule gegangen, aber unsere Väter sind Gotteskrieger. Sie haben uns beigebracht, wie man kämpft. In schwierigen Zeiten haben wir Afghanen immer zu den Waffen gegriffen. Die Männer zeigen in die Ferne und erklären, wo die Frontlinien verlaufen. 3 Kilometer entfernt würden schon die Taliban stehen, kurz davor die afghanischen Truppen und sie hier bildeten die letzte Front. In Sandalen, dreckigen Hemden und mit Waffen, die schon ihre Väter im Kampf gegen die Sowjets benutzt hatten. Und jetzt, obwohl die NATO-Truppen fast 20 Jahre in ihrem Land waren, würden sie zum Abzug nur Chaos hinterlassen, sagt Ashmatullah. Im Namen der NATO habt ihr euer Geld hier ausgegeben, eure Waffen ausprobiert und sie hier verkauft. Und jetzt geht ihr hier Hals über Kopf raus und hinterlasst einen kalten Krieg. Ihr seid gekommen, um Terror zu beenden, aber anstatt die Terroristen zu besiegen, gibt es jetzt hier viel mehr von ihnen. Die Taliban haben den Abzug der US-Truppen aus ihrem größten Stützpunkt in Afghanistan begrüßt. Wenn es nach den Taliban geht, würden sie wieder an die Macht kommen und in Afghanistan wohl erneut ein islamisches Emirat errichten.
Der Bericht von Silke Dietrich. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute seinen Besuch in Israel beendet, beobachtet von unserem Korrespondenten Tim Aßmann.
Die israelische Zivilgesellschaft war Thema am Beginn des letzten Tages dieser Israel-Reise des Bundespräsidenten. In Jerusalem sprach Frank-Walter Steinmeier mit arabischen und jüdischen Israelis, unter anderem mit der Bürgermeisterin der Großstadt Haifa. Das Treffen stand im Zeichen der landesweiten Ausschreitungen zwischen jüdischen und arabischen Israelis Mitte Mai. Seine Gesprächspartner beschrieben dem Bundespräsidenten die Spannungen innerhalb der israelischen Gesellschaft. Es sei wichtig, Brücken zu schlagen, erklärte der Gast aus Deutschland nach dem Treffen.
Wieder anzusetzen und zu bemühen, nicht nur in kleinen Projekten, sondern durch Förderung des gegenseitigen Respektes die unterschiedlichen ethnischen, kulturellen und religiösen Gruppen zusammenzuführen, das bleibt eine dauerhafte Aufgabe hier in Israel.
Die neue israelische Regierungskoalition aus insgesamt 8 Parteien aus allen politischen Lagern des Landes hat das selbsterklärte Ziel, gegen die Spaltung der Gesellschaft anzukämpfen und die Spannungen zwischen rechts und links, zwischen jüdisch und arabisch abzubauen, die in der Regierungszeit von Benjamin Netanyahu zugenommen haben. Der Bundespräsident traf mit dem neuen Premierminister Bennett und mit Außenminister Lapid die wichtigsten Akteure in der Koalition. Steinmeiers Fazit nach den Gesprächen fällt positiv aus. Ein Aufbruch sei zu spüren, fasste er zusammen.
Für uns war das eine gute Gelegenheit, mit der neuen Mannschaft zu sprechen. Mein Eindruck aus den Gesprächen war, man hat sich verpflichtet, untereinander sich sehr pragmatisch den wichtigsten Tagesaufgaben zu widmen und auch manche Brüche und manche Spaltungen als Folge der Polarisierung der letzten Jahre Gräben zu versuchen zuzuschütten.
Nur wenige Wochen nach dem letzten Gazakrieg erinnerte der Bundespräsident am Rande seiner Gespräche in Israel auch an die Alternativlosigkeit einer politischen Lösung im ewigen Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Nach seinen Treffen mit den führenden Regierungsvertretern hob Frank-Walter Steinmeier hervor, dass die politischen Spielräume der neuen Koalition begrenzt seien, weil die Bündnispartner sehr unterschiedliche Positionen haben. Kurz vor dem Rückflug besuchte der Bundespräsident noch eine Forschungseinrichtung in der Negev-Wüste und das Grab von Staatsgründer Ben-Gurion. Begleitet wurde Steinmeier dabei von Israels Staatspräsident Rivlin, der in der kommenden Woche aus dem Amt scheidet. Beide Politiker, das wurde bei diesem Besuch immer wieder deutlich, verbindet eine intensive Freundschaft.
Das war der Bericht von Tim Aßmann. Und jetzt habe ich noch eine Geschichte, die uns lehrt. Halte an deinen Träumen fest und mach sie wahr, wann immer das möglich ist. Wally Funk lebt es vor. Sie war die erste Frau, die in den USA zur Astronautin ausgebildet wurde. Das war in den 1960ern. Im All war sie allerdings nie. Heute ist sie 82 und ihr Traum wird tatsächlich wahr. Der Unternehmer Jeff Bezos macht's möglich. Washington-Korrespondent Arthur Landwehr erzählt diese tolle Geschichte.
Ich sage, Liebling, das ist das Beste, was mir je passiert ist. Und dann fällt sie ihm um den Hals. Er, das ist Amazon-Gründer und Raumfahrtunternehmer Jeff Bezos. Und sie, die 82-jährige Wally Funk. Der hat er nämlich versprochen, sie am 20. Juli mit auf seine Reise ins Weltall zu nehmen.
You're in zero gravity for 4 minutes.
Wir werden 4 Minuten in der Schwerelosigkeit sein. Wally Funk ist ein Star in der Weltraumfahrt. 1961 ist sie eine der Mercury 13, einer Gruppe von Frauen, die zu Astronautinnen ausgebildet werden, während die Männer der Mercury 7 für den ersten amerikanischen bemannten Raumflug trainieren. Sie ist mit 21 bei weitem die Jüngste.
They told me that I had done better and completed the work faster than any of the guys.
Sie sagten mir, dass ich die Arbeit besser und schneller gemacht hätte als alle Männer. Das stimmt nicht ganz. Sie ist in den Tests die Beste der Frauen. Dritte, wenn man die Männer mitzählt, aber besser als John Glenn, der später als erster Amerikaner die Erde umkreist. Nur geflogen ist weder Wally Funk noch eine der anderen Mercury 13 Frauen. Sie sagten, du bist ein Mädchen, du kannst das nicht. Sie konnte. 19.000 Flugstunden hat sie auf der Uhr, bringt 3.000 Menschen das Fliegen bei, ist die erste Frau, die auch Luftwaffenpiloten ausbilden darf.
Everything that the FAA has, I've got the license for.
Alles, was die Aufsichtsbehörde kennt, dafür habe ich eine Lizenz. Nur ins All darf sie nicht, auch als später andere Frauen fliegen. Erst nehmen sie nur Testpilotinnen und Ingenieurinnen und dann ist sie zu alt. Und jetzt also doch.
I can't tell how fabulous I feel.
Ich kann nur sagen, wie gut ich mich fühle, dass Blue Origin mich für diesen Flug ausgewählt hat. Es ist der erste Flug des New Shepard Raumschiffs von Jeff Bezos Unternehmen Blue Origin. Mit an Bord er selbst, sein Bruder und ein zahlender Gast. Sie fliegen von Texas aus für 11 Minuten, sind dabei kurz im Weltall und landen anschließend in der Wüste. Wally Funk wollte die jüngste Astronautin werden. Jetzt wird sie der älteste Mensch sein, der je im All war.
Ist das eine tolle Geschichte? Das war der Bericht von Arthur Landwehr. Und hier geht's weiter mit Thomas Kuhn.
Inforadio Podcast.